ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Der Mond kommt herangeschwebt und versperrt den Blick auf die Sonne. Hunderttausende Menschen in Deutschland haben am Abend die partielle Sonnenfinsternis beobachtet. Allein auf der Uhlandshöhe in Stuttgart haben rund 1000 Menschen das seltene Spektakel am Himmel verfolgt. Natürlich auch Katharina Engler von der Sternwarte Stuttgart.
Wir haben mit vielen Menschen gerechnet, ja, dass es so viele werden. Damit habe zumindest ich persönlich nicht gerechnet. Also wir wurden schon ein bisschen überrascht, dass so viele Menschen friedlich zusammenkommen, um zu sehen, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt. Ja, ich nehme ganz, ganz viel Positives mit.
Ähnlich ging es zum Beispiel den Menschen in Trier auf dem Petrisberg und am Freiburger Tierpark Mundenhof. Auch dort sind nämlich viele sonnenfinsternisinteressierte Menschen zusammengekommen. In Südbaden war die Sonne bis zu 90% bedeckt.
Es wurde dann auch dunkler und irgendwie kam auch Wind auf. Es war ganz mystisch irgendwie.
Die Leute hier waren auch richtig nett und haben dann immer die Brillen ausgeliehen. Das heißt, wir haben nichts verpasst.
Man hat es schon auch ganz cool auf unserer hier improvisierten Röhrkamera gesehen. Die Brille war besser, aber wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, ist unser selbstgebasteltes Equipment auch gut.
Da erinnert man sich wahrscheinlich dann auch noch ein Weilchen dran, dass man halt irgendwie mit dabei war.
Ich persönlich fand es jetzt sehr interessant, weil das Licht so diffus ist.
Es war einfach ein tolles Erlebnis.
Noch spektakulärer als bei uns im Südwesten war die Sonnenfinsternis in Spanien und in Island. Dort nämlich hat der Mond die Sonne für einige Zeit vollständig bedeckt. Und nur der Strahlenkranz, die Corona, war noch zu sehen. Unser Korrespondent in Island, Arne Bartram, berichtet, wie groß die Begeisterung war.
Viele Isländer haben die Finsternis gemeinsam mit Nachbarn oder auf großen Partys gefeiert. Es gab sogar Festivals mit mehreren tausend Besuchern. Und viele Touristen sind extra aus allen möglichen Ländern angereist. Die Hotelpreise waren wirklich der Wahnsinn. Es gab auch überall Souvenirs zu kaufen. Sonnenfinsternis-T-Shirts, Schokolade, sogar ein extra Bier wurde gebraut. Also wirklich ein Riesenhype. Und jetzt müssen die Isländer noch eine ganze Weile von diesem Abend zehren, weil die nächste totale Sonnenfinsternis gibt es bei ihnen erst wieder im Jahr 2196.
Die Mehrheit der Deutschen steht zwar grundsätzlich zum Klimaschutz, wenn es aber um konkrete Maßnahmen geht, da sinkt die Begeisterung. Das zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung und des Geoforschungszentrums GFZ. Mischa Dallmann mit den Details.
4 von 5 Befragten sorgen sich wegen des Klimawandels. Die Zustimmung zur Energiewende ist trotzdem gesunken. Vor 5 Jahren standen fast 7 von 10 dahinter, heute sind es nur noch 6 von 10. Hauptgrund sind wirtschaftliche Sorgen. Gut die Hälfte fürchtet, dass die Klimapolitik die eigenen Finanzen belastet. Die meisten halten den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung oder ein E-Auto ohne staatliche Hilfe für nicht machbar. Eine Mehrheit fordert deshalb mehr Geld vom Staat für den Klimaschutz. Vielen gilt die Energiewendepolitik als unverständlich und bürgerfern. Mehr als die Hälfte vertraut der Bundesregierung in diesem Bereich nicht.
Heute vor 65 Jahren ließ DDR-Herrscher Walter Ulbricht West-Berlin abriegeln. Erst durch Sperren aus Stacheldraht, kurz danach mit dem Bau der Mauer. Am heutigen Jahrestag warnt die SED-Opferbeauftragte des Bundestages Evelyn Zupke vor einer Verharmlosung der DDR. Ostalgie werde dort problematisch, wo sie die SED-Diktatur verkläre. Und Zupke mahnt, man dürfe die Folgen von Mauerbau und Teilung nicht vergessen. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Natürlich habe jeder persönliche Erinnerungen an die DDR. Und da sei auch Nostalgie erlaubt, sagt Evelyn Zupke. Nach Ansicht der SED-Opferbeauftragten des Bundestages dürfe das jedoch nicht die historischen Fakten verdrängen. Die DDR sei eine Diktatur gewesen und habe viele Opfer hervorgebracht. Ostalgie bewertet sie im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio deshalb differenziert. Gegen ein Ampelmännchen oder den Stolz auf einen Trabant habe sie nicht grundsätzlich etwas. Entscheidend sei der Zusammenhang. Zupke sagt, kritisch werde es dort, wo Symbole genutzt würden, um die DDR zu verharmlosen. Das gelte auch für das Singen der DDR-Nationalhymne. Die SED-Opferbeauftragte verweist damit auf die Debatte nach einer AfD-Veranstaltung im Juli, bei der die DDR-Hymne gesungen wurde. Mit Blick auf den heutigen 65. Jahrestag des Mauerbaus erinnert Zupke an die Folgen der deutschen Teilung. Die Mauer habe Menschen ihre Freiheit genommen, Familien auseinandergerissen und Freundschaften getrennt. Deshalb müsse die Erinnerung an die Opfer und an das Unrecht der SED-Diktatur wach bleiben.
Die US-Regierung verliert eine wichtige Mitarbeiterin. Pressesprecherin Leavitt gibt ihren Posten auf. Präsident Trump schreibt dazu online, die 28-Jährige wolle sich mehr um ihre Familie kümmern. Wer ihr im Amt nachfolgt, hat Trump nicht geschrieben. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
Die Rolle als Sprecherin des Weißen Hauses hat Leavitt neu interpretiert, weil die Zielgruppe dieser Regierung ohnehin nicht mehr über Zeitungen und Kabelfernsehen zu erreichen ist, wird Leavitt selbst zur politischen Marke, die ständig viral geht und Aufmerksamkeit generiert als oberste Influencerin für das Weiße Haus. Das gelingt, weil Leavitt unbeschränkten Zugang zum Präsidenten hat. Leavitts offizielle Begründung, mehr Zeit für die Familie, gilt im politischen Washington als Chiffre für eigene höhere Ambitionen.
Der deutsche Schwimmer Jonas Liebmann hat bei der EM in Paris am Abend die Goldmedaille gewonnen. Der 19-Jährige unterbot dabei seinen eigenen Europarekord um 0,35 Sekunden.
Ich bin mega glücklich mit der Goldmedaille. Habe ich geliebäugelt, bin jetzt umso glücklicher, dass ich sie habe. Es ist einfach unglaublich, was jetzt auch einfach in der letzten Saison so passiert ist. Ja, ich weiß selber nicht genau, was ich dazu sagen soll.
Auch Silber ging an einen deutschen Schwimmer, an Sven Schwarz aus dem niedersächsischen Gehrden. Paris Saint-Germain hat den europäischen Fußball-Supercup gewonnen. Die Franzosen haben den englischen Club Aston Villa mit 2:1 besiegt. Im UEFA-Supercup treffen jedes Jahr der Sieger der Champions und der Europa League aufeinander. Anne van Eickels berichtet.
PSG war in der 20. Minute in Führung gegangen. Doch davon ließ sich Aston Villa nicht aus der Ruhe bringen und glich kurz vor der Pause aus. Den Siegtreffer für Paris erzielte Doué in der 61. Minute. Geleitet wurde das Spiel in Salzburg von Omar Atan. Der Schiedsrichter aus Somalia war ursprünglich für die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada nominiert worden. Die USA hatten ihm aber trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt. Kurz darauf entschied die UEFA, ihn beim Supercup einzusetzen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs kam der Schiedsrichter des Endspiels damit nicht aus Europa.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonne und später sehr heiß. 30 bis 37 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
In unserer Serie über politische Sommermärchen sprechen wir heute über ein sehr strittiges Thema. Über Gerechtigkeit, gerade was die sozialen Aspekte und die Reformen angeht. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann mit ihrem ganz persönlichen Sommermärchen vom gerechten Deutschland.
Es wird einmal eine Parteienlandschaft voller blühender Ideen für Gerechtigkeit, in der sie nicht nur Sozialdemokraten und nicht nur sonntags formulieren. Denn plötzlich verkünden CDU und CSU dem Volk, wer besonders viel besitzt, soll künftig auch mehr zum Gemeinwohl beitragen. Wir haben erkannt, Eigentum verpflichtet. Auch große Erbschaften besteuern wir. Vermögen leisten den wichtigsten Beitrag zum Zusammenhalt unseres Landes. Denn wahre Gerechtigkeit beginnt dort, wo die Stärksten Verantwortung übernehmen. Damit beginnt ein Sommermärchen und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Im Willy-Brandt-Haus blättert man hastig in alten SPD-Grundsatzprogrammen und versteht diese verkehrte Welt nicht mehr. Bislang erzählten die beiden Koalitionspartner unterschiedliche Märchen über Gerechtigkeit. Für die Sozialdemokraten bedeutete sie vor allem, Ungleichheit zu verringern. Für die Union dagegen bestand Gerechtigkeit darin, Leistung anzuerkennen. Nicht die möglichst gleiche Verteilung des Wohlstands stand im Mittelpunkt, sondern die Möglichkeit, ihn sich zu erarbeiten. Nicht so in diesem Sommermärchen. Selbst erfahrene Beobachter wissen nicht mehr, in welchem Kapitel sie sich befinden. Aber da erscheint die weise alte Dame Gerechtigkeit und spricht. Ihr streitet seit Jahrzehnten um meinen Namen. Die einen suchen mich in der Umverteilung, die anderen in Leistung und Chancengleichheit. Vielleicht liegt euer größter Irrtum aber darin zu glauben, ich ließe mich allein mit Worten gewinnen. Sie zeigte auf das Königreich. Dort hatten viele Menschen längst ihr eigenes Urteil gefällt. Nur etwa jeder Dritte meint, es gehe im Land eher gerecht zu. 6 von 10 empfinden das Land als eher ungerecht. Das Sommermärchen bringt die Erkenntnis. Nicht die schönste Definition von Gerechtigkeit entscheidet, sondern dass die Menschen sie in ihrem Alltag erleben. Und da sie in der Folge nicht abgewählt wird, regiert die Union in diesem Sommermärchen gerecht weiter.
Das Sommermärchen vom gerechten Deutschland, geträumt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. Soziale Gerechtigkeit ist das Thema von Verena Bentele. Sie ist Präsidentin des Sozialverbandes VDK Deutschland. Ihrer Meinung nach ist da noch viel Luft nach oben in unserem Land.
Das Thema Gerechtigkeit spielt für mich nicht die Rolle, die es spielen sollte, weil es geht eigentlich immer nur wieder, wie wir das gewöhnt sind und wie der Beißreflex vielleicht auch von allen Seiten gelernt ist, darum, wer braucht noch mehr, wem wird was weggenommen und wo haben wir vielleicht Menschen, auf die wir auch immer mit dem Finger ein bisschen zeigen können, die sich auch schlecht wehren können. Also ein Lieblingsthema von manchen Parteienvertreterinnen und Vertretern ist ja die Gesundheitskosten für die Bürgergeldbeziehenden. Das ist natürlich ein Thema, das immer gerne ausgepackt wird, wo auch wir als Sozialverband natürlich sagen, Mensch, wir als Steuerzahler müssen die Kosten, also die Versicherungskosten für Bürgergeldbeziehende in der Krankenversicherung aus Steuermitteln tragen. Das ist wichtig, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird. Aber es bringt nichts, immer wieder auf den Punkt abzustellen, das wäre zu teuer. Weil ich meine, wir haben ein solidarisches System und da geht es auch hier um Gerechtigkeit, wie alle Menschen gut versorgt sind. Und das sollte für mich in der Diskussion und als Verkaufsargument einen deutlich höheren Stellenwert haben.
Bei den aktuellen Reformen und Vorhaben der Bundesregierung sieht Bentele einige Ungerechtigkeiten, zum Beispiel beim Thema Pflege.
Die Gerechtigkeit der Verteilung der Lasten, die sehe ich als nicht sehr groß an, weil wir zum Beispiel sehen, dass die Reduzierung der Rentenpunkte, die pflegende Angehörige derzeit bekommen, das soll gekürzt werden. Da trifft man eben tatsächlich eine Gruppe, die uns als Gesellschaft extrem gut unterstützt. Angehörige leisten den Hauptteil der Pflege, versorgen ihre Liebsten zu Hause und haben damit in meinen Augen wirklich einen riesen Verdienst auch für eine Gesellschaft. Und dafür sollten sie eben auch die Rentenpunkte weiterhin erhalten und nicht hören, eure Arbeit ist uns nicht mehr so viel wert und wir versuchen das irgendwie anders hinzukriegen, weil es gibt keine Alternativen. Wir haben nicht so viele Pflegeheime, wir haben nicht so viele Pflegekräfte und da sollte man eben auch die Menschen wertschätzen.
Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VDK. Morgen geht's in unserer Serie Nur ein Sommermärchen, was wir uns von der Politik wünschen, um den Traum von einer sachlichen Debattenkultur auch im Zeitalter von Social Media.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Stadt Landau will etwas gegen die Hitze in den städtischen Tagesstätten unternehmen. Der Anfang soll heute gemacht werden. Mehr von Thilo Eickhoff.
Hitzefrei. Das gab's früher eher selten, sagt die Stadt Landau. Aber allein in diesem Frühsommer habe man an schon 10 Schultagen die Notbremse ziehen müssen, weil es zu heiß war. In einer städtischen Kita sind in den Gruppenarbeitsräumen Ende Juni 34 Grad gemessen worden. Für die Arbeitsstättenverordnung ist bei 35 Grad schon Schluss. Dann kann in so einem Raum ohne weiteres nicht mehr gearbeitet werden. Deswegen will das Gebäudemanagement der Stadt sich mit der Klimastabsstelle zusammentun und einen Maßnahmenplan entwerfen. Vom Sonnenschutz für die Fenster bis hin zur Klimaanlage. Heute Abend kommt der zuständige Ausschuss zusammen und stimmt darüber ab. Und wenn das klappt, sollen die ersten Maßnahmen laut Stadt im kommenden Sommer bereits umgesetzt sein.
5 Monate nach dem Angriff auf 2 Ticketkontrolleure in Pforzheim beginnt heute der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Weil er noch minderjährig ist, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Boris Bauer berichtet.
Angeklagt ist der 17-Jährige wegen schwerer räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung. Verhandelt wird vor dem Jugendschöffengericht. Wichtiges Beweismittel der Ermittler, ein Video, das die Tat zeigen soll, aufgenommen aus einem wartenden Bus. Es zeigt, wie sich 2 Jugendliche dagegen wehren, von Kontrolleuren gefasst zu werden. Einer der Jugendlichen schlägt einem Kontrolleur mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der jetzt in Pforzheim vor Gericht steht, soll die beiden Kontrolleure mit Pfefferspray besprüht haben. Der andere mutmaßliche Täter, ein inzwischen 20-Jähriger, ist weiter flüchtig.
Seit genau 50 Jahren wird in Mainz die Wasserqualität des Rheins gemessen, wenn denn Wasser drin ist im Rhein. Die Untersuchungsstation feiert heute Jubiläum. SWR-Studio Mainz-Reporter Golo Schlenk berichtet.
In 1 Meter Tiefe inmitten der Fahrrinne sitzen 4 Pumpen, die 50 Liter Rheinwasser pro Minute in die Station befördern. Dort, unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke, wird es kontinuierlich untersucht. Die wichtigsten Werte dabei sind die Temperatur, der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert. Die Untersuchungsstation wird seit 50 Jahren von den beiden Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen betrieben. Damals konnte man den Dreck im Rhein riechen. Durch den Bau von Kläranlagen wie bei der BASF in Ludwigshafen sei der Rhein jetzt deutlich sauberer, so ein Sprecher des Landesumweltamts. Aktuell macht aber das Niedrigwasser Probleme, so liege 1 Pumpe auf Wiesbadener Seite inzwischen trocken.
Hell wird's in Karlsruhe, denn am Abend starten die Schlosslichtspiele. Ab 21 Uhr wird die 170 Meter lange Schlossfassade wieder zum digitalen Kunstwerk, das jedes Jahr rund 300.000 Menschen anlockt. Katharina Racke.
8 neue Lichtshows wird es geben, neben zahlreichen Installationen aus den vergangenen Jahren. So bekommt die Karlsruher Feuerwehr eine eigene Show anlässlich ihres 100. Geburtstags. Zudem feiern internationale Künstlerinnen und Künstler den Architekten Friedrich Weinbrenner, der vor 200 Jahren gestorben ist und Karlsruhe geprägt hat. Auch in der gesamten Innenstadt gibt es beeindruckende Medienkunst und faszinierende Illuminationen. Die Karlsruher Schlosslichtspiele dauern einen Monat lang und starten jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesumweltminister Schneider zieht es heute in die Natur, und zwar in seine Heimat Thüringen, in den Thüringer Wald. Dort läuft ein Projekt, um den Luchs wieder heimisch zu machen. Oliver Neuroth aus dem SWR Hauptstadtstudio, kommt das irgendwie bekannt vor.
Vor ein paar Jahren war es der Wolf. Er sollte zurückkehren in die Wälder. Toller Erfolg für den Naturschutz. Dann stellte sich heraus, dass romantische Wildnis und deutsche Realität nicht so richtig zusammenpassen. Denn Wölfe haben zwischendurch auch mal Hunger. Und Schafe mögen sie besonders gerne. Das wiederum mögen die Schäfer nicht. Fälle, von denen es auch einige in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab. Beim Luchs ist es so, dass er in vielen Regionen Deutschlands schon wieder da ist. Aber die Politik hätte gerne mehr von ihnen. Bis zu 20 sollen in ein paar Jahren im Thüringer Wald leben. Jetzt ist ein Luchs ja kein Wolf, aber auch der Luchs hat 4 Beine, Zähne und zwischendurch mal Hunger. Man könnte ja von der Wolfsgeschichte lernen, nämlich, dass man vorher über den schmalen Grat zwischen Artenschutz und Zusammenleben mit dem Menschen nachdenkt und nicht erst, wenn die Tiere massig da sind. Umweltminister Schneider aus Thüringen ist hoffentlich klar, dass auch die Luchse in seinem Lieblingswald irgendwann einmal Ansprüche stellen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.